Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Am Montag nach der Europawahl, ja, viele Dinge trudeln noch ein, viele Ergebnisse, viele Teilergebnisse, viele Zahlen, die man zu verarbeiten hat. Und eine Zahl oder vielmehr Zahlen um ein Phänomen herum, die haben besonders viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Diese Europawahl war ja insofern auch besonders, als dass zum ersten Mal in Deutschland auch 16- und 17-Jährige mitwählen durften. Das heißt, es gab ein noch größeres junges Wählerpotenzial. Tja, und wie wählen die Wähler und Wählerinnen in dieser Altersgruppe? Traditionell würde man vermuten, Sophie Schönberger. Grün, links, das sind doch die, die Fridays for Future so geprägt haben auf der Straße, ne? Aber tja, ist nicht mehr so.
Das ist nicht mehr so, aber ich finde es bei näherer Betrachtung finde ich es gar nicht so überraschend. Wie gesagt, wenn wir vergleichen mit der Wahl vor 5 Jahren, da waren die Grünen in der Opposition, Fridays for Future waren sehr aktuell und die Grünen waren die einzigen Akteure im politischen System, die wirklich dafür standen, an der Stelle was zu machen. Mhm. Das nutzt sich natürlich ab, wenn die Partei in der Regierung ist, wenn sie da Misserfolge hat. Es ist nicht so leicht, in der Ampelkoalition solche Dinge durchzusetzen. Und dann sind natürlich junge Leute auch schnell enttäuscht. Ich finde interessant einen anderen Wert, nämlich die, ich glaube, fast 29% Sonstigen, die jungen Leute zwischen 16 und 24 gewählt haben.
Tja, nähere Betrachtung ist ein gutes Stichwort. Dazu haben wir nämlich Nadine Lindner dazu aus unserem Hauptstadtstudio, die dort nicht nur seit Jahren schon die AfD genau beobachtet, sondern jetzt in dem Fall auch nochmal genauer reingeschaut hat, wie denn eigentlich die jungen Wählerinnen und Wähler abgestimmt haben. Ich habe es gerade nur so pauschal gesagt, Nadine, vielleicht noch mal etwas genauer. Wie sieht denn da das Bild aus?
Tja, also eine der Überschriften, die man heute so liest, ist Europawahl, die Jugendwelt rechts und die Arbeiterpartei ist die AfD. Das kann man jetzt auch mit Zahlen unterfüttern, unter anderem von Infratest. Wenn man sich jetzt die Stimmanteile der 16- bis 24-Jährigen anschaut, sieht man, die Union ist da ganz knapp auf dem ersten Platz und direkt dahinter kommt dann die AfD mit 16%. Und wenn man das nochmal sozusagen aus AfD-Sicht anschaut, sind zwar die 16- bis 24-Jährigen nicht die stärkste Wählergruppe für die AfD, aber es ist die Wählergruppe, wo die Zuwächse am größten waren, plus 11%. Das ist wirklich ein ganz, ganz massiver Zuwachs. Vielleicht noch zum Hintergrund, am stärksten schneidet die AfD bei den 35- bis 44-Jährigen ab. Also das heißt Menschen, die dann quasi mitten im Berufsleben stehen und auch in der Arbeiterschaft. Das heißt, bei Menschen mit mittleren, teilweise auch mit niedrigen Bildungsabschlüssen kann die AfD relativ gut abräumen.
Und die ganz große Verliererin sind auch da die Grünen. Ne?
Ja, also die haben gerade in dieser ganz jungen Wählergruppe massiv, ich glaube, minus 23% Zustimmung erlangt. Also da sieht man dann doch einen ganz deutlichen, auch Erdrutsch müsste man das ja eigentlich nennen.
Jetzt hat Sophie Schönberger gerade schon erste Vermutungen, erste Analysen hier geliefert, woran so etwas liegen könnte. Wie schätzen Sie das ein?
Die Stärke für die AfD?
Ja, genau, die Stärke für die AfD und auch dieser große Minusbalken bei den Grünen.
Mhm. Also ich glaube halt, dass sich da einiges verschoben hat. Ich war gestern auf dem Wahlabend der AfD in der Parteizentrale und als sich das dann so rauskristallisiert hat, dass die AfD ja auch bei Jüngeren ziemlich gut abgeschnitten hat, habe ich mich mal so ein bisschen mit dieser Leitfrage dann dort und das Volk gemischt und es sind wirklich viele Erklärungsansätze dann zusammengekommen. Das eine fand ich relativ einleuchtend, das ergibt sich demografisch, also dass wer heute 16, 18, 20 Jahre alt ist, der kennt einfach kein Parteiensystem mehr ohne die AfD. Die AfD wird dieses Jahr 11 Jahre alt. Und das führt nach Ansicht von den AfDlern, aber auch ich finde, ich teile das, führt das zu einer gewissen Normalisierung, so nach dem Motto, ach naja, die waren ja irgendwie schon immer da, die haben da schon irgendwie auch immer mitgespielt. Dann ist es so, was einige AfDler angesprochen haben und auch AfDlerinnen, die Situation in den Schulen und zwar zweierlei. Da ist zum einen die Folgen der Schulschließungen, der Corona-Maßnahmen, wo die AfD dann nach dem anfänglichen Turn dann doch sehr stark diese Maßnahmen kritisiert hat. Zwar wenig Alternativen bietet, aber gesagt hat, naja, das hat den Jugendlichen wirklich sehr hart geschadet. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch für einige dann attraktiv ist. Und was auch noch angesprochen wird von AfD-Seite, ist die Situation des, was als Mobbing von der AfD beschrieben wird. Also das heißt, dass mit einem steigenden Anteil von Schülerinnen und Schülern, die einen Migrationshintergrund mitbringen, auch der Stress in den Schulen stärker wird, dass dort auch sozusagen das Sicherheitsgefühl nicht mehr so da ist. Das ist zumindest das, was jetzt so Bild bildungstechnisch von der AfD kam. Und was ich auch noch interessant fand, das ist eher so ein identitätspolitischer Punkt, dass es offensichtlich auch unter Jugendlichen eine ganze Reihe gibt, die mit diesen Themen LGBTQ-Rechte, Regenbogenfahnen, eine gewisse Sexualisierung der Gesellschaft nichts anfangen können. Das betrifft sowohl deutsche Jugendliche als auch dann wiederum Jugendliche mit Migrationshintergrund, wo dann analysiert wurde, dass es dort eine größere Offenheit mittlerweile gibt, auch weil zum Beispiel so Werte wie Tradition, Familie, Heimatverbundenheit dann von der AfD auch geteilt werden.
Ich finde das eine sehr interessante Analyseaspekte da, Sophie Schönberger, weil sie sehr auch ein bisschen aufräumen, wenn das so ist, mit der Idee, dass eine junge Generation tendenziell immer auch in einem liberal-libertären Sinne gesellschaftlich progressiv ist in ihrer Mehrheit, kann aber auch letztendlich für ein Rollback stehen.
In der Tat, also dass junge Menschen per se irgendwie offener, liberaler, klüger oder was auch immer sind, das ist natürlich illusorisch. Ich meine, wenn man ganz nüchtern ist, muss man sagen, naja, das Wahlergebnis bei den 16- bis 24-Jährigen entspricht eigentlich ziemlich genau dem in der Gesamtbevölkerung. Warum erwarten wir denn, dass es in dieser Altersgruppe so viel anders ist als bei denen, die älter sind?
Ich glaube, die Erwartung kommt daher, und das ist wahrscheinlich dieses 2019er Wahlergebnis, auch das Bundestagswahlergebnis 2021 noch, wo man bei einer jungen Generation noch viel mehr gesehen hat, dass diese Zukunftsthemen, die man so als Zukunftsthemen identifiziert haben, ja, wie bekämpfen wir den Klimawandel, dass die offenbar da viel dringlicher betrachtet wurden, was ja generationenmäßig auch Sinn macht, denn das sind die Generationen, die natürlich mit den Erderwärmungsfolgen viel länger zu leben haben.
Ja, auf der anderen Seite möchte man sich auch einen gewissen, ich würde sagen, Anspruch oder Wunsch nach auch traditioneller Lebensweise nicht nehmen lassen. Und da ist es natürlich dann auch für junge Leute heute relativ schwierig. Inflation, Preissteigerungen treffen natürlich junge Leute auch relativ hart, weil sie meistens ein geringeres Einkommen haben. Und dann, ich glaube, halt auch so der Wunsch nach Eigenheim, Auto, das heißt Verbrennerauto, geht halt natürlich nicht gut zusammen mit dem geplanten Verbrenner aus, beziehungsweise mit dem Wunsch sozusagen nach emissionsfreien Fahrzeugen, der Neuzulassung, die Europäische Union dann ab 2035 plant. Also da sind so einige Ansatzpunkte, und ich kann mir halt vorstellen, dass natürlich halt auch das, was man gerne als Polykrise, Mehrfachkrise bezeichnet, also das heißt Corona, Inflation, aber auch der Krieg in Gaza, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, das zahlt natürlich halt auch alles auf eine große Verunsicherung ein, die zwar auf der einen Seite auf einen gewissen Optimismus, auch Europafreundlichkeit trifft, aber ich glaube, sich halt auch nicht ganz durchsetzen kann. Und durch diese Verunsicherung, glaube ich, die AfD mit ihren einfachen Antworten, auch über die sozialen Netzwerke, das heißt auch über TikTok, auch über YouTube, da bestimmte Einflusskanäle halt auch hat.
Sophie Schönberger, wie sehen Sie das? Ist das einfach auch ein, Sie haben es ja gerade Anfang schon beschrieben, ein Phänomen, das sich natürlich in der jungen Generation noch viel stärker zeigt, weil die es gar nicht anders kennt. Einfach keine traditionellen Parteibindungen, nichts, wo man automatisch zu Hause ist. Anders gefragt, kann das auch bei der nächsten Wahl schon wieder komplett anders aussehen?
Also es kann auch wieder ganz anders aussehen. Wir sollten jetzt nicht einfach uns zurücklehnen und denken, ach ja, das mit der AfD, das ist irgendwie, es ist so ein Modephänomen, das erledigt sich von allein wieder, das glaube ich nicht. Also die AfD ist da, hat erstaunlich stabile Wählerpotenziale und das wird auch erstmal so bleiben. Aber wie sich junge Menschen entscheiden, das ist sehr, sehr volatil. Und also gerade junge Menschen sind ja auch noch in der Findungsphase, probieren Dinge aus, rebellieren. Also es gibt natürlich die Seite, die das haben Sie vorhin gesagt, also die sehr stabil ihre Verhältnisse gestalten wollen, die das Auto, das Einfamilienhaus, den sicheren Job und so weiter wollen. Das sind die tendenziell konservativ wählen. Aber wir haben natürlich Menschen, die eben noch nicht so festgelegt sind, die Dinge ausprobieren, die vielleicht auch mal provozieren wollen. Und deswegen, so wie es vor fünf Jahren bis jetzt sich sehr verändert hat, kann das in 5 Jahren auch schon wieder, ich würde nicht sagen ganz anders, aber jedenfalls sehr anders sein.
Sophie Schönberger, vielen Dank bis hierhin. Dankeschön an Nadine Lindner für diese Einordnung zu der Frage, wie die jungen Wählerinnen und Wähler gewählt haben, nämlich tendenziell sehr viel rechter als noch 2019.